Liebe Geschwister, sind unsere Gemeinden effektiv? Eine eigenartige Frage. Was heißt eigentlich effektiv sein? Ein Fußballteam ist effektiv, wenn sie Tore schießen, die Fußballer, weil darauf kommt es an. Effektiv sein bedeutet, etwas zu bewirken, worauf es ankommt. Also könnte man fragen, sind unsere Gemeinden Gemeinden, die etwas bewirken, worauf es ankommt? Haben wir eine Wirkung? Wie werden wir wahrgenommen? Wenn jemand in unsere Gemeinde käme und wieder nach Hause führe, was würde er dort erzählen? Wie werden wir wahrgenommen von den Außenstehenden, von den anderen Gemeinden, von den anderen Christen? Welchen Einfluss haben wir, vielleicht sogar in unserer Gesellschaft? Welche Wirkung sollten wir als Gemeinde Rostock, Gemeinde Bützow, Gemeinde irgendwo von Gott her haben? Was möchte Gott, dass wir in dieser Welt für eine Wirkung haben? Gibt es dafür Beispiele? Gibt es Vorbilder? Gibt es biblische Leitlinien? Und der Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, so, jetzt bin ich leider dagegen gekommen, so, jetzt seht ihr den, dieser Text dreht sich um die Frage, was macht eigentlich eine wirksame, vorbildliche Gemeinde aus? Da steht 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 2 bis 10, aber keine Angst, wir werden nicht alle Verse in der Tiefe dort betrachten, aber einige wenige. Und die haben dieses Thema wirksame, effektive Gemeinde. Ich lese das mal vor und ich freue mich immer, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, dann könnt ihr nachprüfen, ob das auch so ist, wie ich sage. Wir fangen in Vers 2 an. Und da steht, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Und dann lassen wir einige Verse weg und machen in Vers 6 weiter. Also, dass wir es weglassen, hat nichts damit zu tun, dass wir das irgendwie ignorieren wollen, sondern wir müssen uns etwas fokussieren und deswegen etwas weniger Verse betrachten, damit wir dann auch etwas mehr in die Tiefe dann gehen können. Vers 6 geht's weiter. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Kurze Bemerkung, die Christen in der Stadt Thessalonich hatten Bedrängnis. Da ging es richtig, da gab es Knatsch in der Stadt. Das Evangelium hat Anstoß erregt und dieser Druck, den mussten die Christen aushalten. Jetzt machen wir weiter mit Vers 7, sodass ihr allen, also nochmal den vorlaufenden Text, das Wort entfiel, mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Und jetzt Vers 7 geht es weiter, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Kurzer Einschub, nur der letzte Vers, der beinhaltet schon zentrale Wahrheit des Evangeliums. Jesus ist auferstanden und Jesus rettet. Diese beiden Dinge, wenn ein Mensch das verstanden hat, dann hat er schon ganz, ganz viel verstanden, weil dann hat er die Chance, in den Himmel zu kommen. Jesus lebt und er rettet mich, einmal, dass ich bei Gott sein kann. So, jetzt fragen wir als erstes, wir brauchen eine Überschrift oder sagen wir auch ein Dach über unser Thema, unser Text. Und dieses Dach könnte sein, also wir haben hier eine Gemeinde, die irgendwie wirkt. Und die Wirkung ist durchaus positiv. Deswegen können wir sagen, wir haben es hier mit einer Gemeinde zu tun, die vorbildlich wirkt, und Merkmale dieser Gemeinde, die wollen wir jetzt kennenlernen. Merkmale einer Gemeinde, die vorbildlich wirkt. Das können wir einmal auf die Gemeinde Thessalonich beziehen, aber natürlich auch von der Anwendung her, wir leben heute in einer anderen Zeit, aber der Auftrag und der Gedanke von Gott her bleibt bestehen. Wir sollen als Gemeinden eine Wirkung haben, aber eine vorbildliche Wirkung haben, eine gute Wirkung. Wir schießen keine Tore, aber wir sollen effektiv sein im Sinne dessen, der uns den Auftrag gegeben hat. Schauen wir erstmal die Gegebenheiten an. Thessalonich, damals, heute sagt man Saloniki oder Thessaloniki, eine Stadt in Mazedonien. Ihr seht, diesen liegt also an der Nordspitze des Ägäischen Meeres, und weiter östlich liegt die Stadt Philippi. Und ihr wisst, dass Paulus mit seinen Mitarbeitern nach Europa kam und die erste Gemeinde, die sie gegründet haben, war in Philippi. Und von dort sind das vielleicht so, weiß ich, so 150, 180 Kilometer westlich nach Thessalonich. Da geht es über die Via Egnatia, das war eine große militärische Route, eine Verbindungsader zwischen Ost und West. Und dann wurde die Gemeinde in Thessalonich gegründet. Paulus war nur relativ kurze Zeit dort. Es gab richtig Ärger, und zwar nicht deshalb, weil die Botschaft falsch war, sondern weil Menschen an der Botschaft Anstoß nahmen. Und das waren dann hauptsächlich jüdische Menschen, die einen Aufruhr anzettelten und dann behaupteten, Paulus würde und die Christen würden also die Welt auf den Kopf stellen und würden Unruhe stiften und würden auch den Kaiser nicht mehr ernst nehmen und würden einen anderen an erster Stelle haben, nämlich Jesus. Und das hat unheimlich Zoff gegeben. Und deswegen musste Paulus aus Thessalonich auch sehr schnell wieder weg. Und dann geht er nach Athen. Und von Athen geht er weiter nach Korinth. In Athen schickt Paulus seine Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich, wie es denn wohl der Gemeinde geht, die jetzt ganz vor kurzem erst sich gegründet hat. Junge bekehrte Menschen, wie geht's ihnen? Und als Timotheus zurückkommt, trifft er Paulus in Korinth an. Und die Nachricht ist, Paulus, es geht der Gemeinde, es geht den Geschwistern gut. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus sehr froh darüber war, und deswegen war der erste Thessalonicher Brief etwa im Jahre, wahrscheinlich im Frühjahr des Jahres 50 nach Christus, erst einmal ein Dankesbrief oder ein Freudenbrief. Paulus drückt seine Freude über diesen Zustand der Gemeinde in Thessalonich aus. Die Stadt selber, die lag ja an der Nordspitze des Ägäischen Meeres. Sie war wie so ein Amphitheater um diese Meeresbucht herum gebaut, so in die Hänge hinein. Hier sieht man noch etwas von der Stadtmauer. In der byzantinischen Zeit, als das Kaiserreich nach Byzanz auch ging, das Römische Reich, da war das die zweitwohlhabendste Stadt. Und die standen sich immer gut mit den Römern, weil als dann die beiden Cäsarenmörder auf der Flucht waren und sie die Verteidiger Cäsars, die sie dann gestellt haben, da hat die Stadt Thessalonich den Verteidigern geholfen, die beiden Cäsarenmörder zu fangen. Und sie waren also immer loyal Rom gegenüber und bekamen auch viele Vorteile und Fortschritte, oder Wohlstand war sehr gut verbreitet und sehr angesagt in Thessalonich. Und es war eine Hafenstadt. Und in einer Hafenstadt gibt es einmal den Handelsweg über das Schiff, aber dann gab es auch diese große militärische und auch Handelsstraße, die Via Egnatia. Und ihr könnt euch gut vorstellen, dass sich auf diesem Wege die Informationen auch sehr schnell ausbreiten konnten. Das war wie so eine Radiostation, und von dort ging es dann auswärts. Und jetzt fragen wir uns, diese Gemeinde, in welcher Weise waren sie wirksam? Oder genauer gesagt, in welcher Weise waren sie vorbildlich wirksam? Da gibt es jetzt drei Punkte. Das erste war das Gemeindeleben. Da gab es wichtige Eigenschaften, die die Gemeinde anziehend gemacht haben, die sie vorbildlich haben wirken lassen. Das sind die Verse 2-4. Dann geht es um das Bekenntnis. Wenn man etwas glaubt, dann sollte man das auch bekennen. Das haben die Thessalonicher gemacht. Das sind die Verse 7-9. Und dieses Bekenntnis strahlt nach außen. Deswegen diese Radiowellen. Und das dritte ist der Lebensstil. Nichts überzeugt mehr als Menschen, die ehrlich, authentisch Jesus nachfolgen, wo man das merkt. und deren Leben vorher und nachher nicht dasselbe ist. Und diesen Lebensstil, den haben die Thessalonicher bewiesen und das hat auch überzeugt. Das sind die drei Dinge: Gemeindeleben, Bekenntnis des Glaubens, glaubhafter Lebensstil. Wir fangen erstmal an mit den Versen 2 bis 4 und da würde ich drüber schreiben, das ist ein Gemeindeleben, wie es von Jesus geprägt ist. Wie man einen Stempel auf etwas draufdrückt und dann ist das drauf und sichtbar. So hat Jesus das Leben der Geschwister in Thessalonich geprägt, und zwar positiv geprägt. Aber fangen wir erstmal mit dem Vers 2 an. Paulus beginnt mit einem Dank. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater. Also danken ist immer gut. Paulus hatte Grund zu danken. Das war auch einer der Gründe für diesen Brief. Danken hilft uns, negative Gefühle zu bewahren oder in den Griff zu bekommen. Es gibt manchmal Leute in der Gemeinde, und wahrscheinlich bin ich vielleicht auch einmal ein solcher, dem möchte man gegen Schienbein treten. Was der da gesagt hat, ne? So ein Hallotri, ne? Ich sage es ein bisschen salopp jetzt. Natürlich kann man sich ärgern. Aber eine andere Sicht, und zwar manchmal auch zu Recht, wenn jemand das, aber es ist ja nur punktuell. Aber etwas anderes ist es, wenn wir für Geschwister danken. Ich bemühe mich auch darin, dass demjenigen, den ich vielleicht mal gegen Schienbein treten möchte, kommt ja manchmal vor, nicht oft, aber manchmal, will ich lieber danken. Herr, hab Dank für das, was du durch diesen Bruder geschenkt hast und du hast ihn lieb und diese Schwester, dieser Bruder bewirkt was in der Gemeinde, ist für dich aktiv, in der Gemeinde unterwegs. Also das ist auch ein Segen, wenn man füreinander danken kann, dann, wenn es gut geht und dann auch, wenn es mal ein bisschen atmosphärische Störung gibt, danken ist immer gut. Jetzt kommen die Kennzeichen der Gemeinde, Vers 3. Das schauen wir uns mal genau an. Also, an euer Werk des Glaubens gedenken wir. Also, woran denkt Paulus, als er den Brief schreibt? Da fällt ihm einiges ein. Also, erstmal denke ich an euer Werk des Glaubens. Kommen wir noch drauf. Dann denke ich an die Bemühung der Liebe. Kommen wir auch noch drauf. Und dann denke ich an das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das sind drei Dinge, das sind drei Kennzeichen, drei Dinge, die echte Substanz haben, an die Paulus denkt. Das erste ist das Werk des Glaubens. Dann merkt ihr irgendwie, Glaube und Werke gehören doch zusammen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Also wir haben gelernt, die große Erkenntnis der Reformatoren war Rechtfertigung durch Glauben und nicht durch Werke. Das heißt aber nicht, dass die Werke völlig unbedeutend wären. Aus dem Glauben folgen nämlich Taten. Der Glaube ist nämlich mehr als eine reine Überzeugung. Wenn man für eine Sache ist mehr als ein Weltbild. Der Glaube ist eine echte Überzeugung. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann trete ich für diese Sache auch ein. Notfalls auch mit Zeitaufwand. Und mit Unannehmlichkeiten. Also wir kriegen das ja in den Nachrichten mit, Friday for Future, junge Menschen gehen auf die Straße, weil sie Angst haben um das Klima. Übrigens, ich teile die Sorge, die ist physikalisch begründet, das ist kein Spaß. Das Klima ist wirklich ein sehr empfindliches System und man sollte es nicht stören. Der Punkt ist der, sie haben eine Überzeugung, diese Überzeugung lässt sie tätig werden. Und die Christen in Thessalonich, die hatten auch eine Überzeugung. Das war weit mehr als ein Weltbild. Ein Philosoph hat ein Weltbild. Ein Christ hat eine Überzeugung. Glaube ist eine Überzeugung. Steht auch im Hebräerbrief. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1 und 2. Und diese Überzeugung hat die Christen in Thessalonich aktiv werden lassen. Sie wurden in Bewegung gesetzt. Wenn mein Glaube nur ein Weltbild ist, eine Ansicht, die ich zu bestimmten Dingen habe und sonst nichts, dann muss ich mich fragen, ob mein Glaube echt ist. Christsein heißt von Dingen ergriffen zu sein, Überzeugung zu haben, die man auch wirklich vertritt. Und deswegen ist es logisch, dass aus diesem Glauben auch Taten folgen. Also bitte, jetzt achtet drauf, bitte, Glaube durch die Taten, sondern Taten, die aus dem Glauben folgen. Und das ist was anderes. Und das macht die Bibel deutlich. Der echte Glaube, der setzt uns in Bewegung. Das war also das Erste, aus dem Glauben folgen Taten. Das Zweite ist Liebe und Mühe. Dann kann man natürlich von einer Sache total überzeugt sein und alles in diese Waagschale werfen und sich einsetzen, noch und nöcher. Und überzeugt sein, dass das gut ist. Übrigens ein Islamist, der eine Moschee in die Luft sprengt, glaubt auch, dass das richtig sei. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Paulus nennt also jetzt noch ein weiteres Kennzeichen dieser lebendigen, vorbildlichen Gemeinde. Sie hatten Liebe. Und diese Liebe, die wurde sichtbar. Ohne Liebe ist eigentlich jede Überzeugung und jede Aktion völlig wertlos, wenn das nicht aus dem richtigen Motiv heraus entspringt. Und diese Liebe, die wurde sichtbar in einem weiteren Aspekt, und den nennt die Bibel Mühe. Da muss man sich fragen, was bedeutet Mühe? Ich lese nochmal den Text, wie er so wörtlich steht. Wir gedenken der Bemühungen der Liebe, der Bemühung der Liebe. Dieses Wort Bemühung, also was Liebe ist, das müssen wir nicht, das wissen wir alle. Schauen wir uns mal diesen anderen Begriff an, die Bemühung. Wenn der Zahnarzt mir eine Rechnung stellt, dann schreibt er, für meine Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen. Das hat aber nichts mit Mühe zu tun, sondern für den Zahnarzt war das ganz einfach. Er hat einfach den Bohrer rangehalten und dann war der Patient, ich bin ja öfters beim Zahnarzt, dann war der Patient sozusagen behandelt. Diese Mühe, die hier gemeint ist, hat etwas mit Arbeit zu tun, mit Anstrengung, mit müde werden. Also diese Christen, die haben sich so aufgeopfert, die wurden richtig müde davon. Muss man sich mal überlegen, wie das gewesen sein kann. Ich dachte an diesen großen Evangelist George Whitefield, durch den ist Nordamerika mit dem Evangelium bekannt geworden. Der hat viele Meilen zurückgelegt auf dem Pferd. Ein Evangelist, den Gott wirklich gebraucht hat. Und der hat am Ende seines Lebens, wenige Tage, Wochen vor seinem Tod gesagt, Herr Jesus, ich bin müde von deinem Werk, aber ich bin nicht müde deines Werkes. Der hat das gelebt, also der hat sich aufgeopfert. Die Ärzte haben ihm wahrscheinlich gesagt, nun, lieber George Whitefield, seien Sie vorsichtig, schonen Sie sich. Der hat sich nicht geschont. Bis zum letzten Atemzug hat er alles in diese Mühe hineingelegt für Jesus. Und diese Bemühung ist hier gemeint. Ich kenne Christen, die, wo ich das wirklich sagen kann, die bemühen sich, die opfern sich auf, die investieren Zeit und die besuchen Kranke. Und das sollte auch mein Ziel sein, unser Ziel sein, dass wir Zeit investieren. Und das kann auch manchmal Strapazen bedeuten, wenn man Kranke besucht, wenn man Gespräche führt mit Menschen, die Hilfe brauchen, vielleicht auch schwierige Gespräche. Und wenn es die Gemeindereinigung ist, das ist auch Mühe. Und wenn es für Jesus ist, ist es eine Tat der Liebe, es ist eine Bemühung der Liebe. Und wenn es der Garten ist der Gemeinde und der Gemeindebrief und die Kinderstunde und der Besuch im Krankenhaus und das Gebet und die Fürbitte und die Gebetsgemeinschaft, das sind alles Bemühungen der Liebe. Und das war sichtbar in Thessalonich. Und darüber hat sich Paulus gefreut. Das war ein Kennzeichen dieses von Jesus her geprägten Gemeindelebens. Und das Dritte, in diesem Vers 3, Hoffnung. Hoffnung und Geduld. Nun kann man natürlich von etwas überzeugt sein und man kann auch das Herz voller Schmetterlinge und Liebe haben, ne? Aber man hat keinen Grund dafür, weil man keine Hoffnung hat. Aber die Christen in Thessalonich, die hatten die Hoffnung. Und deswegen war all das, was sie investierten, sinnvoll und richtig. Und das war die Motivation für das, was sie taten. Die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn man eine Hoffnung hat, und die Hoffnung ist echt und nicht eingeredet, gibt ja auch eingeredete Hoffnung, die ist nichts wert. Wenn sie echt ist, und unsere Hoffnung ist echt, dann hilft uns diese Hoffnung zu tragen, auszuharren, auszuhalten oder anders gesagt, hilft uns zur Geduld. Und das ist das, was Paulus gesehen hat, das Ausharren in der Hoffnung. Also etwas zu ertragen ist nicht so leicht und und Schwierigkeiten zu ertragen. Die Christen in Thessalonich mussten den Druck ihrer Mitmenschen ertragen. Es gab da mächtig Knatsch in Thessalonich, weil man behauptet, die Christen stiften Unruhe und sie akzeptieren den Kaiser nicht. Die waren öffentlich diskreditiert. Und von den Juden ganz besonders viel Druck. Es gab da eine jüdische Diaspora. Ansonsten war die Stadt mehr hellenistisch geprägt, aber es gab von der säkularen Welt Druck. Und das mussten sie aushalten, das haben sie ausgehalten. Und der Grund liegt darin, dass sie auf Jesus hin Hoffnung hatten und fokussiert waren. Ich kann mir das nicht anders erklären, dass wenn wir als Christen von Gott geprüft werden, und jede Prüfung ist schwer, und wenn wir das aushalten, und ich wünsche mir, wenn ich einmal geprüft werde, dass ich das aushalte, in der Hoffnung auf Jesus hin, dass wir das ertragen, dass wir eine Krankheit ertragen können, dass wir Belastung ertragen können, dass wir Einschränkungen, die wir haben, und sei es auch irgendwelche körperliche Einschränkungen oder gesundheitliche Einschränkungen, oder Christen haben auch genügend Probleme, vielleicht mehr Probleme als Nicht-Christen. Wenn wir anecken, dann sowieso, und manchmal müssen wir anecken, dass wir das ertragen in Geduld. Und das haben die Christen in Thessalonich bewiesen, und dadurch haben sie Hoffnung gelebt. Und diese drei Kennzeichen, also Glaube, Liebe, Hoffnung, das kommt uns auch bekannt vor. Das haben wir schon mal irgendwo gelesen in der Bibel. Glaube, Liebe, Hoffnung, das steht doch irgendwo schon mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Ja, die gehören auch zusammen. Glaube und Liebe sind Geschwisterpaare und die Hoffnung gehört auch dazu. Und wenn man diese drei Dinge hat, dann gehören auch die anderen drei dazu. Aus dem Glauben kommen die Taten, aus der Liebe kommt die Mühe, die man bereit ist, auf sich zu nehmen, und aus der Hoffnung wächst die Geduld. Das war also auch ein Kennzeichen eines Gemeindelebens, wo Jesus den Stempel aufgedrückt hat. Dann noch ein kurzer Gedanke, Vers 4. Wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Kraft der Motivation, das ist unglaublich wichtig. Motivation brauchen wir. Und wenn uns Gottes Wort zuruft, von Gott geliebte Brüder, was kann uns Besseres geschehen? Und dieser Zuspruch, manchmal muss man sich das sagen. Mein Herr hat mich lieb, weil ich ihm gehöre, weil ich ihm nachfolge. Eure Auserwählung, das muss man sich auch nochmal sagen lassen, das gibt es. Also Gott erwählt mich, dich, die wir an Jesus Christus glauben. Natürlich können wir sagen, wir haben uns bekehrt und wir mussten uns auch bekehren. Ohne Bekehrung wird kein Mensch gerettet. Und wer sich nicht bekehrt, geht verloren. Da kann man niemand sagen, daran ist Gott schuld. Aber wenn ich mich bekehrt habe, dann kann ich im Nachhinein, ich staune darüber auch, sagen, Herr, was ist das für ein Wunder, dass gerade ich darf dazugehören. Manchmal denke ich daran, so im Abendmahl zum Beispiel, dann lässt man sein Leben Revue passieren, kommt es ein, ich war Atheist, und zwar ein hartgesottener Atheist. Und das war für mich ein Wunder, immer noch ein Wunder, wieso gerade ich? Das liegt irgendwie daran, Gott hat mir Leute in den Weg gestellt, die mir Jesus bezeugt haben, und jetzt klar zu machen, ich bin von Gott geliebt und von Gott auserwählt. Das ist eine Motivation. Aber eben auch angefochtene Gewinner in Thessalonich, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, Vers 6, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Das hatten wir schon gesagt, es gab viel Zoff in der Stadt, es gab Bedrängnis, das nicht eingeredet, die gab es wirklich, und heute gibt es auch viele Christen, die in großer Bedrängnis leben, aber eines kann man ihnen nicht nehmen, die Freude des Heiligen Geistes. Das passt zusammen. Manchmal ist man umso froher, je mehr man bedrängt ist, so komisch das klingt. Es gibt Menschen, die freuen sich, für Jesus leiden zu können. Das sucht man sich nicht, aber wenn es kommt, die Bedrängnis, dann ist die Freude nicht weit weg. Es waren also Gewinner, aber die waren bedrängt, die Gewinner. So, das war jetzt alles der erste Abschnitt zum Thema vorbildhafte Gemeinde mit Wirkung nach außen und nach innen. Das erste war eine von Jesus geprägte Gemeinde. Jesus hat den Stempel draufgedrückt und der war sichtbar und Paulus dankte dafür. Das zweite ist ein klares Bekenntnis. Es wird etwas kürzer jetzt werden. Verse 7 bis 9. Wenn ich etwas glaube und davon überzeugt bin, dann ist es ganz normal, dass ich davon rede. Und insofern ist es ganz gut, wenn man sein Herz auf den Mund trägt. Manchmal ist es mein Problem, man schweigt zu sehr davon. Ne? Man nutzt die Gelegenheit nicht so. Also haben wir, glaube ich, auch in dem Lied gesungen. Ne? Herr, und stell uns in die Zeit. Und wie oft habe ich die Zeit verschlafen und so. Und diese Thessalonicher, die hatten das Problem nicht so sehr, sondern die waren klare Bekenner. Und das merkte man darin, dass die Botschaft von der Bekehrung der Thessalonicher, die war Gesprächsstoff in ganz Griechenland. So, ihr seht also die Karte da oben, Mazedonien, heute immer noch ein Gesprächsstoff, nördliche Provinz von Griechenland. Und dann seht ihr die Pfeile. Und irgendwie ist es so gewesen, dass sich die Nachricht von der Bekehrung der Christen oder der Jünger, die jetzt zu der Gemeinde Thessalonich gehörten, hat sich in Griechenland ausgebreitet. Da steht nämlich in Vers 7, sodass hier allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden sind. Wo Mazedonien liegt, das wissen wir, damals wie heute die nördliche Provinz von Griechenland. Achaia kennt man heute nicht unbedingt, das ist sozusagen der Peloponnes und so die Gegend um Athen herum, also die südliche Provinz von Griechenland. Und nun streut also die Nachricht und strahlt aus in diese Region hinein. Und sie waren Bekenner und sie waren Nachahmer. Bekenner ihres Glaubens an Jesus Christus und Nachahmer. Wenn ein Mensch sich bekehrt und wenn das eine klare Hinwendung ist zu Jesus und wenn es eine klare Kehrtwendung ist, also früher und jetzt sind nicht mehr dasselbe Leben, dann beeindruckt das andere. Ich denke an Peter in Rostock, in unserer Gemeinde. Peter war ein fast hoffnungsloser Alkoholiker. Das ist schon viele Jahre her. Und er kam auch in die Gemeinde und hatte eine Freundin, die Antje, und die kam so als Couple, so als Paar, lebten irgendwie zusammen, kam in die Gemeinde und beide Alkoholiker. Und eines Tages war es mit Antje zu Ende und am Grab von Antje, als Peter da stand. Und der Peter kannte Christen und die haben sich um ihn bemüht. Das waren auch Bemühungen der Liebe. Liebes älteres Ehepaar, die jetzt lange schon im Himmel sind, die haben sich um ihn gekümmert, wie kaum ein anderer in der Gemeinde. Also er hatte gute Kontakte. Und am Grab von Antje denkt Peter nach und dann kommt er zum lebendigen Glauben, hat sich bekehrt. Und seitdem ist er ein neuer Mensch. Hat keinen Alkohol, trinkt keinen Alkohol mehr. Er ist jetzt im Blauen Kreuz und hilft den Alkoholikern, zu denen er früher selber mal gehört hat. So, das ist ermutigend. Das ermutigt nicht nur Nichtchristen. Mensch, wenn es für den einen klappt, geht es für mich auch. Da gibt es eine echte Chance. Es ermutigt auch Christen. Und so war das auch in Thessalonich. Die Nachricht von der Bekehrung der Thessalonicher hat andere Gläubige ermutigt. Die sind also, die haben gesagt, Mensch, da haben wir in Thessalonich haben wir Vorbilder, die sind zum Glauben gekommen und die halten den Druck auch stand und die sind treu und bleiben bei Christus, dann können wir das auch. Vers 8, und dann heißt es, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Klingt ein bisschen altbacken, also mit anderen Worten, die haben ihren Mund nicht halten können. Die haben das Wort Gottes, das Evangelium, das haben sie rausgetragen. Und zwar nicht nur im privaten Zimmerlein und in der Gemeinde, sondern über die Stadt hinaus, bis nach an die Ecken von Mazedonien und bis nach Achaia, also einmal quer durch Griechenland durch. Und an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Und zwar nicht, weil es andere erzählt haben, sondern sie haben es selbst erzählt. Also, wer Jesus kennt, der sollte auch von ihm weitersagen und das nicht in deinem Berg halten. Das ist also die Aufforderung, die heute noch gilt. Es mussten jetzt nicht die Missionare tun, sondern es haben die Christen selber verkündet. Manchmal sagt man ja auch, du, wenn du jetzt vielleicht nach der Kinderstunde, du hast dich bekehrt und sag mal der Mutti oder sag mal dem sowieso draußen, dass du Christ geworden bist. Ne? Gar nicht so schlecht, die Idee. Also von Jesus weitersagen, das ist also unser Dauerauftrag, den wir haben. Und da ist uns diese Gemeinde in Thessalonich ein Vorbild. Die hatten dadurch eine positive Wirkung nach außen. Jetzt kommt das dritte und letzte, die Verse 9 bis 10. Und das würde ich überschreiben mit einem Lebensstil, der überzeugend war, weil er echt war, authentisch war. Da schauen wir uns in Vers 9 an. wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Überschrift: dem wahren Gott dienen. Das macht man nicht von Natur aus. Wenn wir geboren werden, dann dienen wir nicht dem wahren Gott. Dann dienen wir uns selbst. Bekehrung heißt Abkehr, Umkehr. 180-Grad-Wendung, Turnaround, wie der Engländer sagen würde. Wenn ich mich also zu dieser Seite befinde und eine Bekehrung wäre jetzt eine Drehung um 180 Grad und auf der anderen Seite steht der lebendige Gott und dem will ich jetzt nachfolgen. Das ist Bekehrung. Bekehrung ist nicht die Abwendung allein von der einen Sache, also das hat mich nicht überzeugt, ich suche was Neues. Bekehrung heißt abwenden und hinwenden. Weg von den Götzen, hin zu dem wahren Gott. Was ist ein Götze? Oder was sind Götzen? Götzen sind Dinge, die man verehrt und von denen man sich abhängig macht. Und der Götze, der kann mir sagen, wo ich am Sonntagmorgen hingehe und wo ich meine Zeit für investiere. Das kann der Götze alles machen. Im Unterschied zum wahren Gott sind Götzen immer von Menschen gemacht. Das sind menschliche Erfindungen, menschliche Produkte. Und die sind auch genauso machtlos, wie Menschen machtlos sind. Sie sind auch so endlich, wie Menschen endlich sind. Und sie sind auch tot. Und wenn ich sie brauche und ihre Hilfe brauche, dann bringen die Götzen nichts. Die Götzen sind auch niemals größer als die, die sie gemacht haben. Eine Skulptur ist nie größer als der Bildhauer, der die Skulptur gemacht hat. Ein Götze, den ich mir selber gemacht habe, nicht größer als ich selbst bin. Die Götter der damaligen Welt waren, sagen wir mal, von Menschen, überhöhte Menschen, die waren aber von Menschen gemacht, die waren auch menschlich. Deswegen konnten die auch nichts helfen. Der wahre Gott ist ganz anders. Die Frage ist jetzt, wer hat die oberste Kommandoautorität in meinem Leben? Ein falscher Gott oder der wahre Gott? Das ist der entscheidende Punkt. Und wer sich bekehrt, und die Thessalonicher hatten das, die haben sich von den falschen Göttern weggewandt, und davon gab es viele, und es gibt heute auch falsche Götter, und zu dem wahren Gott hingewandt. Das war mit einer Änderung des Lebensstils verbunden, das konnten andere sehen, und das war so glaubhaft, dass es überzeugte. Da merkt man, hier dient jemand dem wahren Gott. Ich frage mich, können das andere bei mir, bei uns auch sehen und sagen, da ist jemand, du dienst dem wahren Gott, das sehe ich an dir. Ihr kennt die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Daniel in der Löwengrube und am Morgen des nächsten Tages kommt der König Darius der Meder, angsterfüllt zur Löwengrube, hofft, dass Daniel noch lebt. Und was sagt der König als erstes? Bitte?
Hat der Gott den du dienst?
Genau, Daniel. Er sagt Daniel, ich lese es mal vor, da steht Daniel 6, Vers 21, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können. Das war also für den heidnischen König Darius sichtbar, ich habe hier einen Beamten, der dient ohne Unterlass Gott. Das heißt, der gehört ihm ganz. Ich wünschte mir, dass man das von mir auch sagen kann. Ich hoffe das. Und also, dass man das von uns sagen kann, dass unser Leben so glaubhaft ist, dass wir dem wahren Gott dienen, dass unser Lebensstil authentisch ist. Also heute gibt es auch Götzen und es gibt auch den wahren Gott. Und die Entscheidung muss jeder Mensch selber treffen, wem er dient. Also ich bin davon überzeugt, dass es die Götzen, ich habe schon so oft darüber nachgedacht, wie sehen die Dinge aus? Also die haben offensichtlich in Europa nicht Kopf und Bein und Fuß, so wie meinetwegen die Götzenstatuen der Antike. Es gibt noch Gegenden der Welt, wo das so aussieht. Da haben die Götzen tatsächlich Gestalt, die man anfassen kann. Die Götzen heute sehen vielleicht ganz anders aus. Vielleicht ist das Ich, dem ich diene. Oberste Autorität in meinem Leben ist mein Ich, die Selbstverwirklichung. Für manche ist es vielleicht der Fußball. Manchmal glaube ich, es gibt auch so einen Fußballgott, aber das ist ein ungnädiger Gott. Und die werden dann verrückt, die Leute dadurch. Und die, ihr kennt das, die sind dann schon ein bisschen sehr daneben, die dienen einem falschen Gott. Jeder Mensch dient irgendwie seinem Gott, seinen falschen, selbstgemachten Göttern. Und die Chance des Evangeliums lautet, bekehr dich davon und wende dich zu Jesus hin und dann dienst du einem neuen Gott, denn irgendjemandem musst du dienen. Und das haben die Thessalonicher gemacht. Sie haben sich zu dem lebendigen Gott gewandt und ihm gedient und dadurch waren sie glaubhaft in ihrem Lebensstil. Und das Letzte, und dann haben sie, ich lese erstmal den Vers vor, und seinen Sohn, Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Es gibt einen kommenden Zorn, es gibt einmal ein Endgericht, es gibt eine Abrechnung, es muss jeder Mensch und auch der schlimmste Verbrecher muss einmal vor Gott stehen und dafür Rechenschaft ablegen. Die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, lässt uns ihn erwarten. Und die Erwartung ist gut. Wir denken daran, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden und bei ihm bleiben werden. Und dieses Denken, das richtet uns aus. Ich habe manchmal schon gedacht, ich würde, wenn ich nicht Christ wäre und ich wüsste nicht, dass Jesus lebt und wiederkommt, dann würde ich in vielen Sünden leben. Und würde nichts dabei empfinden. Aber diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt und dass er mein Leben führt und er ist lebendig und da, das hat etwas sehr, sehr Gutes, auch jetzt schon. Das hat etwas von authentischem Lebensstil, das fördert uns darin. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Also es war eine Gemeinde in Thessalonik, die hatte eine sehr positive Wirkung, die war effektiv. Und wir fragen uns, wie sieht das heute aus? Wie ist eine Gemeinde gekennzeichnet, die so eine vorbildliche Wirkung hat? Das Erste ist, unser Gemeindeleben ist von Christus geprägt und das drückt sich aus in drei Dingen, in Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei, die gehören zusammen, wie ein Dreigestirn. Das Zweite ist ein klares Bekenntnis. Wir sollen auch Farbe bekennen, nicht hinter dem Berg halten. Von Jesus weitersagen, auch das, was nicht alle gerne hören wollen, das fällt nicht immer leicht, auch mir nicht. Und das Dritte, einen authentischen Lebensstil führen. Glaubwürdig sein, das Leben, was man glaubt. Und das wird dadurch sichtbar, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Dass andere Leute sagen können, hier sind Menschen, die dienen ihrem Gott. Diese drei Dinge, die wollen wir von diesem Text mitnehmen. Ich wünsche mir uns, euch, dass wir so eine Gemeinde sind, werden, immer mehr werden, die wir eine Wirkung haben, die wir effektiv sind, nicht mit Tore schießen. Aber in der Wirkung, die Gott will, dass wir sie in dieser Welt haben. Soweit dieser Text für heute Morgen.